Ja, wir sind ja in unserer Reihe unterwegs, die Gegenwart Gottes. Das ist so das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen und auch in der nächsten Zeit so ein bisschen beschäftigen wollen. Und ich möchte ganz kurz nochmal einen kleinen Rückblick machen. Wir haben gestartet mit diesem Thema, jetzt könnt ihr euch fragen, wer es noch weiß, ist jetzt gemein. Wir haben gestartet mit dem Thema, wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes. Das ist der eigentliche Grund unserer Existenz. Gott hat dich geschaffen für ein Leben mit ihm, ein Leben in seiner Gegenwart. Und das Geniale ist, das sehen wir das ganze Alte Testament. Trotz Sündenfall war Gott immer der, der uns hinterherging und der Beziehung mit uns möchte, der uns sucht. Und in der letzten Predigt haben wir uns Gedanken gemacht, wer ist eigentlich dieser Gott, der Mose begegnet, der ein Volk zu sich ruft, also der Gott Yahweh. Genau, was steht eigentlich hinter diesem Namen? Die Israeliten kannten ja so viele Götter aus der Zeit in Ägypten. Und Yahweh, wer war dieser Gott, der ihm begegnen wollte? Und wir haben gesehen, dass Gott sich dann Mose vorstellt und sagt, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Ne? Und das waren so die Dinge, die wir uns letztes Mal angeschaut haben. Dieser Gott ist der Gott, der uns nah oder der uns nah an seinem Herzen haben möchte, der uns begegnen möchte und der uns einlädt, mit ihm zu leben. Ein wirklich genialer, vollkommener Gott. Und ich möchte heute Morgen mit uns darüber nachdenken, über die Frage, was sind eigentlich die Auswirkungen von dem Leben in der Gegenwart Gottes? Und wisst ihr, wenn du was tust, zum Beispiel, wenn du trainierst, ich habe ja vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich angefangen mit einem Freund so ein bisschen Hanteltraining zu machen, Fitness zu machen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann siehst du ja irgendwelche Auswirkungen. Also egal, oder wenn Thomas sein Instrument regelmäßig spielt, dann merkst du eine Auswirkung. Du fühlst dich sicherer, das geht leichter, es passiert irgendeine Art von Wachstum, von Entwicklung. Und das ist ja das, warum wir auch Dinge tun, weil wir eine Erwartung haben, dass da was daraus entsteht, dass was Gutes daraus entsteht, was wir uns so wünschen und vornehmen. Gott lädt uns in seine Gegenwart ein, weil er damit was vorhat. Gott hat ein Plan damit, dass wir ihm nahe kommen. Und da möchte ich heute Morgen mit euch so ein bisschen drüber nachdenken, was genau eigentlich Gottes Herzschlag dahinter ist. Und ich habe zwei Bibelstellen heute Morgen, wo wir kurz mal so drüber nachdenken können. Das sind zwei Bibelstellen, die so ein bisschen über die Auswirkung der Gegenwart Gottes sprechen. Und die erste, die sehen wir in 2. Mose 33, Vers 11. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also hier sehen wir schon die erste Sache. Gott teilt sein Herz mit uns, wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir in seine Gegenwart eintauchen. Und dann geht es weiter. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Also Mose war hier im Zelt der Begegnung und dann kehrte er wieder ins Lager zurück, um mit dem Volk zu dienen und da sein Business, sein Zeug danach zu gehen. Und dann heißt es, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und ich habe dazu drüber nachgedacht. Wisst ihr, der Josua, der gehörte nicht zu dem Stamm der Leviten. Er gehörte eigentlich zum Stamm Juda. Also er war keiner, der eigentlich so von Gott auserwählt war, am Tempel zu sein oder an der Stiftshütte zu sein und dort den Priesterdienst zu tun. Der war quasi kein so Vollzeit-Christ, so ein Hauptberuflicher, sondern er war einer, der aus einem ganz anderen Stamm kam, der eigentlich gar nicht diese Berufung und diese Aufgabe hatte. Aber interessanterweise war er jemand, der in der Gegenwart Gottes blieb, der in diesem Zelt sich aufhielt, weil er da irgendwas geschmeckt und erlebt hat in der Gegenwart Gottes, was ihn begeistert hat und wo er gar nicht mehr davon rausgehen wollte und aus dieser Gegenwart gehen wollte. Ich fand es echt interessant, das so zu sehen, was die Auswirkung von der Gegenwart Gottes war im Leben von Josua. Und dann die zweite Stelle, die steht in den Psalmen, da heißt es, denn ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels, könnte man sagen, in der Gegenwart Gottes, haben wir darüber gesprochen, dass der Tempel oder die Stiftshütte der Ort der Begegnung ist, wo Gott sein Volk eingeladen hat, ihm zu begegnen. Und da heißt es, ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als Wohnung in den Zelten der Wohnen in den Zelten der Gottlosen. Also die Korachiter, die haben diesen Psalm verfasst, die haben den geschrieben. Und auch sie haben etwas erlebt in der Gegenwart Gottes, was sie dann zu dieser Aussage bringt, dass sie sagen, hey, nur einen Tag bei Gott in seiner Gegenwart am Tempel ist so viel mehr wert, ist so viel kostbarer, als 1000 Tage mit den Gottlosen oder irgendwo anders zu verbringen. Und ich finde es so eine starke Aussage, weil letzten Endes sagen sie hier, das, was die Welt dir bieten kann, wird niemals ein Vergleich sein, wird niemals dem nahe kommen, was du in der Gegenwart Gottes am Tempel bei ihm erleben kannst. Und hier kommt eine Frage so bei mir hoch, was macht die Gegenwart Gottes so zu diesem einzigartigen Ort, zu diesem schönsten Ort des Universums? Und da möchte ich heute Morgen mal so ein bisschen mit euch drüber nachdenken. Und mein erster Punkt ist, die Liebe Gottes, die Liebe Jahwes ist das, was die Gegenwart Gottes macht, zu einem Ort macht, den du nie und nirgends auf der Welt irgendwo finden kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich so wie den meisten Menschen, wir alle, würde ich sagen, haben in uns eine tiefe Sehnsucht danach, geliebt zu sein, oder? Wer würde sagen, das trifft auf mich zu? Alle strecken die Hand. Ja, wir sind so geschaffen und jeder von uns hat die Sehnsucht, das Bedürfnis, das Verlangen, fast so ein innerer Schrei danach, lieb mich. Und manchmal siehst du das richtig Menschen an, wenn du auf der Straße bist oder unterwegs bist, die förmlich so einen tiefen Herzensschrei zum Ausdruck bringen, hey, liebt mich denn einer, ich will geliebt sein. Und das hat Gott in uns hineingelegt. Und die tragische Sache ist, dass wir oft an den falschen Stellen versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. Vielleicht, weil wir es gar nicht besser wissen oder weil wir noch nie an dieser Pforte, an dieser Tempeltür, an dem Vorhof waren. Wir dürfen sogar hineingehen, wir müssen ja nicht mehr warten. Wir dürfen sogar ins Allerheiligste reingehen, im neuen Bund, um die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes dort zu erfahren. Ja, die Gegenwart Gottes ist der Ort der vollkommenen Liebe. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Ich finde es so faszinierend. In 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das sind so zwei Aussagen drin. Das eine ist, wenn du in der Liebe bleiben willst, dann musst du in Gott bleiben. Sind wir wieder bei dem Punkt. Du musst ihn suchen, du musst in seiner Gegenwart sein, du musst eins mit ihm sein, du brauchst die Gemeinschaft, um in seiner Liebe zu bleiben. Aber das Krasse ist, wisst ihr, hier heißt es nicht, Gott liebt uns und Gott liebt dich vollkommen, sondern Gott ist Liebe. Es ist nicht eine Eigenschaft, wie die manchmal bei mir mehr oder weniger da ist. Manchmal liebe ich meine Kids mehr, manchmal weniger. Oder ich liebe sie eigentlich immer gleich, aber ich zeige sie manchmal weniger, manchmal mehr. Sondern Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Das heißt, im Umkehrschluss, Gott kann dich eigentlich gar nicht lieben. Oder Gott kann überhaupt nicht lieben, weil es sein Wesen ist. Stell dir mal vor, das wäre so, wenn du sagst, der Zucker soll nicht süß sein. Das geht gar nicht, weil Zucker in sich ist einfach süß. Das ist so, wie er gemacht wurde. Und wenn Gott sagt, und die Bibel sagt, Gott ist Liebe, dann heißt das, er kann gar nichts anderes als lieben, weil das sein Wesen ist. Und gut, die Frage ist natürlich berechtigt, was für eine Art von Liebe ist denn Gott? Also, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Liebe, Monika? Ich weiß nicht, was du sagen würdest.
Das süßeste Gefühl, das man haben kann.
Das süßeste Gefühl, was du haben kannst, hört sich sehr gut an. Aber ihr wisst selber, das ist so ein riesen Begriff in unserer Gesellschaft. Das geht von wir lieben Lebensmittel. Wer ist dein Slogan?
Edeka.
Also du bist Edeka-Käufer. Ich kaufe einen Käufer, aber trotzdem gehört. Wir lieben Lebensmittel. Oder wir sagen Sex. Also dieser Akt ist Liebe. Es ist so eine Bandbreite, was wir alles unter Liebe verstehen. Oder wo wir Liebe reinpacken und sagen, das ist Liebe. Und wenn jetzt Gott sagt, ich bin Liebe, ist ja die Frage, was ist denn jetzt diese Liebe? Also was kann ich was darunter verstehen? Und das Schöne ist, wenn wir in die Bibel schauen, dieses Wort, was da steht in Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe, Gott ist Agape, könnte man auch sagen. Agape ist eine von drei Worten, was die Bibel gebraucht für Liebe. Also die hatten damals schon ein ähnliches Problem. Liebe ist viel, das kannst du nicht in einem Wort irgendwie in ein Wort reinpacken, sondern Liebe ist einfach viel größer. Und in der Bibel gibt es drei Worte. Es gibt Philos, das ist diese freundschaftliche Liebe, so eine platonische Liebe, ne, die habe ich ja zu Menschen in meinem Umfeld. Dann gibt's Eros, das ist so die erotische, die sexuelle Liebe, diese intime Liebe. Und dann gibt's halt dieses Wort Agape, was immer in Zusammenhang kommt mit der Liebe Gottes, mit seinem Wesen. Gott ist Agape. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, was steckt da dahinter, wenn Gott sagt, hey, ich bin Liebe. Was ist denn das für eine Liebe? Und Agape ist eine selbstlose Liebe, die sich einfach verschenkt. Und es ist wie so eine Duschbrause, wo du dich drunter stellst und es strömt einfach raus und es geht über dich runter. Und da hast du schon mal probiert, in eine Duschbrause irgendwie was zurückzudrücken, irgendwie Wasser zurückzudrücken? Nee, das geht nicht. Das ist so ein One-Way. Das kommt einfach raus und es überströmt dich. Und das ist die Art, wie Gott einfach liebt. Da kann nichts zurückfließen. Es ist einfach da und immer da. Und da gab es auch eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Ist es nicht so wie bei uns, wenn du mir, dann ich dir, so, ne? Letztes Mal hast mich eingeladen zum Essen, heute zahle dann ich, ne? Ja, muss ich ja, ne? Der hat ja letztes Mal bezahlt, oder? Das ist so berechnend, so sind wir Menschen, so bin ich auch oft. Aber Gott ist anders, er stellt keine Bedingung an seine Liebe. Sie fließt einfach. Und es ist eine Liebe, die im Gegenzug nichts fordert. Ich habe schon ein bisschen gesagt, es ist genial. Gott erwartet nichts von dir. Also im Zusammenhang dafür, dass er dich liebt. Er liebt einfach. Er hat sich entschieden. Und er kann gar nicht anders. Er fordert nichts zurück. Agape handelt ausschließlich zum Wohlwollen des anderen. Das ist so, wie Gott uns liebt. Und die einzige Voraussetzung, um die Liebe Gottes zu empfangen, ist, dass du in seine Gegenwart kommst, dass du dich ihm nahest, dass du ihm nahe bist, damit diese Liebe dich erreichen kann. Und Bruno, du kannst mal kurz nach vorne kommen. Schau mal, da liegt so eine Duschbrause. Die kannst du mal holen. Der Semi hat mir gesagt, man muss Sachen veranschaulichen, dann gehen sie besser in den Kopf rein. Und dann dachte ich, oh Mann, wie kann man das anschauen? Eigentlich hat mir so ein Ständer fast reinbauen. Aber du darfst sie einfach mal so halten. Kannst du mal den Schlauch abrollen, gell? Dann fließt es so. So, ui. So, und jetzt ist jetzt so die Duschbrause hier. Genau, du bist jetzt so die Dusche hier, ja? Genau. Und, ja, genau, Gott braucht sie nicht selber, aber Gott ist wie so, symbolisch wie so eine Dusche, versteht ihr? Ich habe schon gesagt, wir können da so drunter stehen, also wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann bin ich unter der Liebe Gottes, ich begegne seiner Liebe und das fließt einfach, habe ich gesagt. Ne? Es ist immer da und du kannst da nichts zurückgeben, das ist einfach so eine Bewegung in eine Richtung, das Wasser kommt und ich kann nichts zurückgeben. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich natürlich aus der Liebe Gottes rausbewegen, ich kann mich davon entfernen. Aber wenn Gott uns einlädt, in seiner Gegenwart zu leben, ist es eine Einladung, wirklich unter seinem Liebesstrom zu sein, sich einfach von ihm lieben zu lassen in seiner Gegenwart. Das ist genau das, was Gott mit uns vorhat. Und es läuft ständig. Wenn ich rausgehe unter dieser Liebesdusche, hey, das strömt trotzdem weiter. Gott schaltet da nicht ab, so, ne? Sondern die Liebe Gottes, sie strömt einfach immer. Sie fließt, sie ist immer da, sie ist ohne Unterbrechung und immer verfügbar. Weil Gott ist Liebe und er kann gar nicht anders, als zu lieben und seine Liebe über uns auszugießen, über den Menschen, die er geschaffen hat. Und bleib mal ganz kurz, Bruno, genau. Ich glaube, ja, manchmal ist es auch so, dass Gott so ein bisschen auch die Liebe so rumsprenkelt, sage ich mal. Aber eigentlich ist es unsere Aufgabe, sich ihm zu nahen. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen, in seine Gegenwart zu kommen. Und darum geht es ja in dieser Predigtreihe, dass wir uns beschäftigen, was heißt es, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und ich finde eine Geschichte, die das auch total toll in der Bibel aufzeigt, ist Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da ist es so, dass Jesus ja eigentlich uns zeigen will, wer der Vater ist durch dieses Gleichnis. Na, wie ist dieser Gott? Und da gibt es diesen Sohn, der war beim Vater unter der Liebesdusche, der kannte seinen Vater. Sein Vater war genial und es war gut bei ihm, aber er hat auch all die anderen Sachen gesehen, was da sonst noch so angeboten wird in dieser Welt an Liebesangeboten. Und irgendwann entscheidet er sich, sagt, Vater, gib mir mal Kohle, ich will jetzt mal woanders. Ich will andere Sachen sehen, ich will andere Sachen probieren. Und er bewegt sich raus aus der Liebe Gottes und durchstreift die Welt und probiert alle möglichen anderen Alternativen aus. Sex, Drogen, Karriere, Partys, was auch immer. Und irgendwann merkt er, hey, das taugt irgendwie nicht. Das erfüllt mich nicht mehr. Ich bin eigentlich leer und eigentlich gebrochen und kaputt. Und dann kommt so sein Aha-Erlebnis, sein Moment, wo er sich zurückerinnert, denkt, ja, da war doch der Vater. Und wo ich bei ihm war, da war ich unter der Liebe, unter dieser Annahme, da hatte ich alles, was ich brauchte, da ging es mir gut meiner Seele und da war alles da. Und das Coole ist dann in dieser Geschichte, da heißt es, er entschied sich, zurückzugehen zu seinem Vater. Also er hat gesagt, hey, ich will zurückgehen, weil ich weiß, dass da ist das Wahre, das ist die Liebe, die mich tief erfüllt und die mir alles gibt, was ich eigentlich brauche und die Welt mir nicht geben kann. Das war sein Erlebnis, seine Erfahrung. Und das Coole ist, als er dann zu seinem Vater kommt, da muss er sich das gar nicht verdienen. Also die Liebesdusche war jetzt nicht erstmal abgestellt für ihn. Und der Vater sagt so, Sohnemann, jetzt erzähl mal, was war denn da? Bring das mal in Ordnung. Willst du jetzt mal ein bisschen wieder was tun für die Kohle, die du verprasst hast? Der Hahn war nicht abgedreht für die Liebe Gottes, sondern das Einzige, was er getan hat, war, er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen die Menschen, also gegen den Himmel und vor dir. Das war das Einzige, die einzige Bedingung, um wieder in die Gegenwart zu kommen, war, dass die Beziehung mit ihm in Ordnung war. Dass die Sünde ans Kreuz kam. Und ab diesem Moment war er wieder quasi privilegiert und berufen auch in diesen Liebesstrom des Vaters, in die Liebesgemeinschaft mit dem Vater, in diese Liebesdusche einzutauchen. Aber er musste sich das nicht verdienen irgendwie, weil er jetzt mal irgendwie schlecht unterwegs war, sondern die Liebe Gottes hört niemals auf. Aber wir können sie erst empfangen, indem wir diese Beziehung mit ihm klären. Und das hat er gemacht, er hat es geklärt mit seinem Vater und ab diesem Moment war er wieder total in der Liebe Gottes eingetaucht. Vielen Dank, Bruno, für die Liebesdusche. Und wisst ihr, das ist Agape, dass wir das verstehen. Gott lässt einfach fließen. Egal, ob du gut drauf bist oder nicht, es fließt. Du musst nichts erst zurückgeben, damit Gott es weiter fließen lässt. Und die Frage ist so, an mich und an dich ist, heute Morgen, hast du diesen Zugang schon zum Vater, ne? Ich habe es ja gerade gesagt, der einzige Zugang zum Vater ist Jesus und ist die Vergebung am Kreuz, die wir in Anspruch nehmen können, damit wir berechtigt sind, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und das ist das, was, ja, wo wir uns fragen dürfen, wo Gott uns fragt, hey, hast du diesen Zugang, ne, hast du dich mit mir versöhnt. Und das Schöne ist auch, heute Morgen ist wieder die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das noch nicht für sich entschieden hat, aber dass du sagst, ja, ich möchte in der Liebe des Vaters leben, ich möchte in seiner Gegenwart leben. Und das Einzige, was Gott fordert, ist, dass du deine Sünden bekennst, zu Jesus ans Kreuz bringst. Und damit ist quasi die Tür für dich geöffnet, um ein Leben in der Gegenwart, in der Liebe des Vaters zu leben. Und die Frage vielleicht an dich und an mich, an uns heute Morgen, wenn du schon ein Kind Gottes bist, wäre vielleicht, wie oft duschst du dich? Und ich meine jetzt diese Dusche, weil wisst ihr, vielleicht habt ihr das alles schon gehört, ich habe das auch so oft gehört, aber die Frage ist ja, wie oft begebe ich mich in diese Gegenwart? Weil die ist nicht einfach ständig über mir und da, nur weil ich morgens aufstehe, sondern es ist eine Entscheidung, wo Gott mich einlädt, zu ihm zu kommen und mich in seine Liebesdusche, unter seine Liebesdusche zu stellen. Und diese Agape-Liebe, sie wartet auf uns, um uns zu überströmen. Und eine Frage vielleicht bist du eher so ein Schnelllader oder bist du ein Genusslader? Ihr kennt es ja heute alle. Wisst ihr, wo ich vor 3-4 Jahren, vor 10 Jahren mein Ladegerät vom Handy, das musste die ganze Nacht angesteckt sein oder bis am nächsten Morgen voll war. Das brauchte mindestens 8 Stunden, bis der Akku voll war. Heute Schnellladen, ne? Zack, eine Stunde rein, dann ist es ganz voll oder nach 10 Minuten hast du schon wieder 30-40%. Und wisst ihr, diese Mentalität, diese Schnellladementalität haben wir, glaube ich, auch in unserem geistlichen Leben. Wir suchen den schnellen Effekt, wir suchen die schnelle Begegnung mit dem Herrn, vielleicht 5 Minuten am Morgen und dann meinen wir, wir sind voll, wir haben es empfangen. Alles ist geladen, damit wir in dieser Liebe laufen können durch den Tag. Und ich wünsche mir für mich persönlich, und ich spreche als erstes für mich, dass ich so ein Genusslader werde. Jemand, der es einfach genießt, in der Gegenwart zu sein, genauso wie ich es beim Duschen tue. Also, wir kennen das mal, ich liebe es zu duschen. Und ich würde stundenlang duschen, wenn es nicht so teuer wäre. So herrlich, unter einer heißen Dusche zu stehen, oder?
Nicht so heiß, ne?
Ich liebe das. Deswegen liebe ich auch die Sauna. Und wisst ihr, genau das ist das, wo ich uns fragen will und uns herausfordern will. Gott möchte dir begegnen. Und heute Morgen hat man richtig Zeit, im Lobpreis in die Gegenwart reinzukommen. Das geht nicht manchmal kurz ein Lied und dann bin ich da, sondern wir müssen uns aufmachen, um in die Liebe Gottes einzutauchen. Und die Frage ist, wie lange halten wir es dann da drin aus? Weil Gott hört nicht auf zu lieben. Und da möchte ich uns echt einladen und herausfordern, Gott ist Liebe, er will uns lieben. Und die Frage ist, wie lange sind wir bereit oder haben wir Sehnsucht, in diese Liebe hineinzukommen? Und ich glaube, die Dauer unseres Aufenthalts bestimmt auch das Level von dem, wie viel wir von dieser Liebe aufgenommen haben. Wenn wir lange in seiner Gegenwart sind, wird viel mehr von seiner Liebe in unserem Herz aus sich abbilden und da reinkommen. Und wenn es halt kurz ist, nur Vers des Tages und dann wieder so viele andere Einflüsse, ist es schwierig, wirklich in dieser völligen Agape-Liebe zu wandeln und sie wirklich auch zu spüren. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, das Fundament, auf dem unser geistliches Leben gebaut wird, und das verstehe ich immer mehr, ist wirklich die Vaterliebe Gottes. Wenn wir da ein gutes Fundament gebaut haben, wenn wir in dieser Liebe leben und wandeln, wird alles andere auch gesund wachsen, was sonst noch zu unserem Leben als Christ dazugehört. Aber erstmal will der Vater uns einfach lieben. Und es ist so wie mit unseren Kindern. Das Wichtigste von uns Eltern ist, dass wir sie einfach lieben. Und dann erziehen wir sie auch und bereiten sie aufs Leben vor. Aber der Kernauftrag von uns als Eltern ist es, sie einfach zu lieben. Weil das ist das tiefste Bedürfnis. Und wenn das gestillt ist, kann alles andere gesund sich entwickeln. Ich möchte noch mit einem in den zweiten Punkt. Die Gegenwart Gottes verändert uns. Und ich habe das bewusst als zweiten Punkt gemacht, weil es ist so wichtig, wir sind so schnell und ich bin so schnell an dem Punkt, was muss ich denn wieder tun? Ja, für Veränderung, was kann ich denn machen, um zu wachsen? Aber das A und O ist das Fundament, ist wirklich in der Liebe des Vaters zu leben und zu wandeln. Und daraus kann Transformation und Veränderung geschehen. Und ich habe schon den Vers hier vorne, aber ich sage noch was anderes. Vielleicht ist dir das auch aufgefallen, je länger deine Kinder mit dir leben, und meine sind jetzt so die Isabella 10 Jahre, umso mehr wird die wie wir. Das Gute mit dem Schlechten. Ist interessant, oder? Das färbt immer mehr ab, je länger wir Zeit mit ihr verbringen. Und das ist genau das Prinzip von der Gegenwart. Die Gegenwart hat Einfluss auf uns. Ich habe es so formuliert, das Prinzip des Einflusses oder der Abfärbung mit den Menschen oder mit da, wo du Zeit verbringst, das färbt auf dich ab. Das hat Einfluss auf dich. Und es ist ein tolles Prinzip, wenn wir mit den richtigen Dingen uns umgeben, wenn wir viel Zeit in der Gegenwart Gottes sind, dann färbt die ab auf uns, oder mit guten Menschen Zeit verbringen. Aber es kann genauso auch ein Problem werden, wenn wir einfach merken, dass wir mit Menschen zusammen, die keinen guten Einfluss auf uns haben. Das ist das Prinzip der Transformation oder des Einflusses. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, oder was heißt gefragt, ist halt die falsche Frage, mir wurde eigentlich klar, warum hat Jesus diese 12 Jünger ständig bei sich haben wollen? Also in Markus 1, Vers 35 könnt ihr es mal nachlesen, da heißt es, er rief sie zu sich, dass sie ständig bei ihm sein sollten. Warum? Weil Jesus kannte das Prinzip des Einflusses. Wenn die mit mir sind und möglichst viel und möglichst nah, dann werden die automatisch wie ich. Weil das färbt ab. Die Gegenwart Gottes färbt ab auf uns, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und Jesus wusste, ich habe 3,5 Jahre Zeit, diese 12 hier zu kleinen Christusen zu machen. Und hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist genau das. Die ersten Christen wurden Christen, oder die ersten Nachfolger Jesu wurden Christen genannt, weil es waren kleine Christusse, so wurden sie bezeichnet. Und genau das ist das Ziel von Gott und von dir und mir, dass wir werden wie er. In der Gegenwart, durch Einfluss. Und das Schöne ist, dass du, Bruno und ich, wir haben ein bisschen mehr Zeit als 3,5 Jahre, ein ganzes Leben, ich weiß nicht, wie lange es geht noch, aber wir haben ein Leben lang Zeit, um wie Jesus ähnlich zu werden. Und ich habe den Vers euch hier nochmal vorne mitgebracht. Ihr wisst wahrscheinlich alle, Gottes großes Ziel, das wichtigste Ziel in deinem Leben ist genau das. Denn Gott hat uns schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat uns vorherbestimmt, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich werden. Das war Gottes Ziel mit deiner Erwählung, mit deiner Berufung, dass du Jesus gleich wirst. Dass du ihm ganz ähnlich wirst. Und dann heißt es, damit sein Sohn, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Das ist unsere Berufung, umgestaltet zu werden, transformiert zu werden in das Bild von Jesus. Das ist ein großer Plan. Aber wir dürfen nicht da ansetzen und jetzt überlegen, wie kann ich das tun, indem ich mich anstrenge und mir Mühe gebe, sondern der Schlüssel für Veränderung ist die Gegenwart. Es ist genau das, deine Kinder werden das machen, was du vorlebst und nicht, was du sagst. Weil das, was du redest und was wir tun, aber nicht leben, hat wenig Impact. Aber das, was wir erleben in der Gemeinschaft, das prägt uns. Schaut mal, ein anderer Vers. Ich habe den so viele Jahre überlesen und nie richtig wahrgenommen. Paulus schreibt hier, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Die Umgestaltung ist das Werk von Yogi oder Puno. Sie ist das Werk des Geistes. Nee, Quatsch. Hier steht, sie ist das Werk des Herrn und des Geistes. Schau mal, wer gestaltet uns um? Sind es wir in unserer Anstrengung, in unserem Abmühen, in dem religiösen Geist? Ich gebe mir Mühe, ich probiere es noch härter, ich bin noch disziplinierter. Nein, Umgestaltung passiert im Anschauen. Und wenn du jemanden anschaust, dann kommst du ihm nahe, dann hast du Beziehung. Es geht wieder um die Gegenwart, es geht darum, dass wir Jesus nahe kommen, wie die Jünger, 3,5 Jahre, wie die Enten sind sie so der Mama hinterher. Ja, und dann wurden sie auch wie Enten, weil sie haben immer das Vogel vor Augen gehabt und haben ihn erlebt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wenn wir über die Gegenwart sprechen, und wir werden auch in der nächsten Zeit ganz praktisch überlegen, wie können wir denn in die Gegenwart kommen? Was heißt denn es, in der Gegenwart zu sein? Wie kann ich denn mich der Gegenwart des Herrn aussetzen? Weil darum geht es ja, wenn wir das wollen, ist ja auch die Frage, wie. Aber erstmal müssen wir verstehen, der Schlüssel ist, dass wir mit ihm sind. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Dass wir uns erstmal lieben lassen. Du bist erstmal da, wie Martha, zu den Füßen. Sie hat einfach die Gegenwart genossen. Sie hat gespürt, der Jesus, der liebt mich. Hey, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin ihm wichtig. Und daraus entsteht Veränderung. Und so viel unbewusster, als wir das oft versuchen zu tun. Indem wir einfach sind und ihn ehren und genießen. Ich möchte ganz kurz nochmal das so zusammenfassen. Dieses Prinzip ist eigentlich so simpel. Das erste ist, ich soll Gott oder Jesus anschauen. Also Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Das ist der Schlüssel für Transformation. Und wie mache ich das ganz praktisch morgen in meinem Alltag? Hey, ich öffne das Wort. Ich schaue ihn an, indem ich lese, was über ihn gesagt wird oder was er über mich sagt. Ich rede mit ihm. Ich bin still, versuche ihn anzuschauen, von ihm zu hören. Das ist Anschauen, das ist Sein in seiner Gegenwart. Und wisst ihr, das ist der Auftrag und den kann uns keiner abnehmen. Das ist unser Part in der ganzen Geschichte, dass wir immer wieder, wenn du morgens in der Dusche stehst, ich hoffe, dass du jetzt immer daran denkst, es gibt auch eine geistliche Dusche, es gibt nämlich auch die Liebesdusche Gottes. Habe ich die heute eigentlich schon genossen? Habe mich da schon drunter begeben? Das ist der Ort, an dem wir sein müssen. Und daraus entsteht die Veränderung in Jesu Ebenbild. Und das Zweite ist, die Folge eigentlich daraus, wenn wir in die Gegenwart kommen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, passiert diese Transformation, diese Verwandlung in sein Bild. Jesus ähnlich werden. In seinem Sein, aber auch in seinem Tun. Das ist so faszinierend für mich, so attraktiv. Und wir haben hier gelesen, es ist Gottes Werk und das Werk des Heiligen Geistes. Wie stark, oder? Dass es nicht von uns abhängt, wie gut wir es tun und wie stark wir es machen und wie stark es wirklich so auch versuchen, irgendwie zu erzwingen durch Fasten und Beten und was weiß ich alles, sondern am Ende ist es der Herr, der es liebt, es zu tun, wenn wir ihn suchen und wenn unsere Beziehung mit ihm einfach eng und stark ist. Ja. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann spricht er und dann macht er auch Dinge deutlich. Und das will ich auch sagen, ist natürlich auch wichtig, dass das, was er uns sagt, dass wir das auch umsetzen. Also wir sind Teil dieses Veränderungsprozesses, logisch. Ne? Also es ist nicht nur, der Herr macht es irgendwie im Schlaf so, sondern es ist wirklich dieses Gehorsam dann auch sein, was er uns sagt. Und Jesus sagt es auch in der Bergpredigt, ein kluger Mensch ist der, der meine Worte hört und danach handelt, der sie tut. Ne? Das ist ein weiser Mensch, sagt er. Der baut sein Leben auf Fels, auf Fundament. Und das ist wichtig, das, was er uns dann auch sagt, dass wir auch da treu sind dann und die Dinge umsetzen in unserem Alltag. Johannes 15, Vers 5 kennt ihr alle. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Auch hier dasselbe Prinzip. Es geht um die Gegenwart. Jesus sagt, wer in meiner Gegenwart bleibt, wer mit mir verbunden ist, wer mit mir eins ist, dem sein Leben bringt Frucht. Es geht gar nicht anders. Es ist wie ein Ast, der jetzt am Baum ist, der wird Früchte bringen. Wenn du ihn abhaust, dann kommt keine Frucht. Aber wenn er am Schweinstock bleibt oder am Apfelbaumstamm bleibt, dann bringt er Frucht, weil er verbunden ist mit dem Stamm. Er ist in der Gegenwart quasi. Ja, Transformation, ich habe es hier nochmal so ein bisschen versucht, irgendwie zusammenzufassen. Das Thema war ja die Gegenwart Gottes, Ort der Transformation. Und ich wünsche mir das so sehr für mein Leben wirklich immer mehr und auch für uns als Kirche, dass wir das verstehen. Transformation in das Wesen von Jesus, das ist der Weg, also der Weg ist nicht Anstrengung, sondern Aufenthalt in seiner Gegenwart. Das ist eigentlich das Geheimnis. Es ist nicht religiöser Eifer, sondern es ist schon auch eine Entscheidung und auch eine Disziplin zu sagen, ich bin in seiner Gegenwart und ich möchte in dieser Gegenwart leben und sie zur ersten Priorität meines Lebens machen. Ja, und ich möchte euch jetzt einladen, heute Morgen, dass wir so eine Zeit der Reaktion haben, wo wir auf das antworten können, reagieren können, was wir gehört haben, auch in der Predigt.